Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
So, die Ampel dreht die Welt komplett auf den Kopf, kann ich Ihnen sagen. Morgen wissen wir alle nicht mehr, ob gestern heute ist. Bisher wusste ich, läuft so erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ja? Oder von mir aus auch erst die Arbeit und dann noch mehr Arbeit. Aber jetzt heute erst das Vergnügen, Koalitionsvertrag feierlich unterzeichnen, lächeln, die neue Krawatte präsentieren und dann die Arbeit, debattieren im Bundestag. Ich weiß nicht, wo das alles enden soll. Für Volker Fintermer ist es gleichgültig, für den ist das einfach alles Arbeit. Hier seine Information über die heutige Bundestagsdebatte über Maskenpflicht dort und Pflegeimpfpflicht.
Zwar weist die 7-Tage-Inzidenz heute mit 432,4 erneut einen niedrigen Wert aus, aber RKI-Chef Lothar Wieler hatte zuletzt auf Probleme bei der Erfassung und Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern hingewiesen, die zu deutlichen Verzögerungen und Abweichungen bei der statistischen Erfassung führen können. Vor diesem Hintergrund gilt fortan für die Abgeordneten die Maskenpflicht auch am Platz im Bundestag, was heute gegen die Stimmen der AfD angenommen wurde.
Deswegen gucke ich jetzt auch gerade so ein bisschen, ob wir auch alle bitte die Maske jetzt hier im Saal und auf den Tribünen oben tragen,
betonte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Der heute behandelte Gesetzentwurf sieht vor, dass im Gesundheitswesen beschäftigte Personen geimpft oder genesen sein sollten oder ein ärztliches Attest vorlegen müssen, sofern eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Greifen soll das ab dem 15. März des kommenden Jahres. Bestehen Zweifel an der Echtheit eines Impfnachweises, können die Gesundheitsämter nach einer Prüfung den Betroffenen den Zutritt untersagen. Um die vorgesehenen 30 Millionen Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen, sollen künftig auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker bis Ende Mai des kommenden Jahres impfen können. Zudem enthält das Reformpaket auch den erweiterten Maßnahmekatalog für das Infektionsschutzgesetz, der unter anderem wieder die Schließung von Gastronomiebetrieben sowie von Freizeit- und Kultureinrichtungen in den Bundesländern ermöglicht. Sabine Dittmer, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, begrüßte die geplante Reform als ein Zeichen für das entschiedene Handeln der kommenden Ampelkoalition.
Es hat sich bereits jetzt gezeigt, dass die Koalitionsfraktionen entschlossen sind, alle notwendigen Schritte mit Verantwortung und Augenmaß zu gehen, um die Pandemie in Deutschland zu überwinden.
Doch für Stefan Stracke, den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, reicht das nicht hin, zumal es sich bereits um die zweite Änderung innerhalb weniger Wochen handele.
Sie legen erneut ein Reparaturgesetz vor und das folgt immer dem gleichen Muster. Sie versuchen, Lücken zu schließen, die Sie selber aufgerissen haben. Sie handeln zu spät und Sie handeln zu wenig.
Das Mittel der Wahl wäre die Verlängerung der epidemischen Lage gewesen, betonte Stracke. So bleibe der notwendige und angemessene Katalog zu klein und die vorgesehenen Fristen bis Mitte Februar seien voraussichtlich zu kurz. Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, wies das zurück, zumal die kommende Regierung noch nicht im Amt sei und heute bereits die Defizite der Vorgängerregierung und der Länder aufarbeiten müsse.
Schon jetzt können zum Beispiel Clubs und Bars geschlossen werden. Und ich sage hier ganz deutlich, insgesamt hätte ich mir von einigen Bundesländern schon eine konsequentere Anwendung der bestehenden Maßnahmen gewünscht, meine Damen und Herren.
Derweil hatte sich die AfD mit drei eigenen Anträgen gegen alle vorgesehenen Änderungen gewandt und bezeichnete die geplante Impfpflicht als einen Skandal.
Diese abermalige Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist vor allem eins, ein epochaler Wortbruch und Wahlbetrug,
sagte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Auch Sabine Ferschel von der Linken sprach von einem inakzeptablen Vorgehen. Denn gerade mit der Impfpflicht treffe man die Falschen, die in der Pandemie ihre Köpfe für die Gesellschaft hingehalten hätten.
Und deswegen gehen Sie endlich das Problem der Arbeitsbedingungen an, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung. Es geht nicht nur um Prämien, die Sie ja jetzt auch wieder aufgrund des chaotischen Vorgangs vorübergehend rausgenommen haben aus dem Gesetzentwurf. Es geht um dauerhafte Lösungen.
Dieses Dilemma bleibt bestehen, zumal die drei Koalitionspartner heute auch erklären mussten, dass der angekündigte Pflegebonus und die vorgesehene Steuerfreistellung von bis zu 3.000 Euro erst im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden sollen.
Darüber und über ja das auch diskutierte Impfpflicht in der Pflege im Gesundheitsbereich, darüber wollen wir sprechen. Über die Frage, ob eine neue Regierung dieses Thema anders, besser angeht, die Baustellen, die es da gibt. Ich spreche darüber mit Eugen Brüsch, er ist Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Guten Abend.
Guten Abend, lieber Herr Stucke.
Bleiben wir doch erstmal bei dem, was da vor allem gerade diskutiert wurde, nämlich die Frage nach 2G im Gesundheitswesen ab März, also wenn man so will, einer Impf- oder Genesenpflicht in diesem Bereich. Sie haben sich einer Impfpflicht in der Pflege gegenüber schon kritisch geäußert in der Vergangenheit, haben gesagt, da laufen uns am Ende die wenigen weg, die wir überhaupt noch haben und die wir dringend brauchen. Etwas verkürzt jetzt von mir gesagt. Hat sich daran was geändert, wenn Sie jetzt dieser Diskussion zugehört haben?
Nein, Herr Stucke, da hat sich bedauerlicherweise nichts geändert, weil die Fakten liegen auf dem Tisch. Wenn wir alleine dorthin schauen, in die Länder, wo wir eine solche Pflicht haben, also Großbritannien, da bleiben jetzt 10% der Pflegekräfte entweder zu Hause oder sie müssen entlassen werden. Bei uns würde das bedeuten, bei 1,2 Millionen alleine in der Altenpflege, die Menschen, die dort arbeiten, müssten also gut 100.000 zu Hause bleiben und damit würden 200.000 Pflegebedürftige in Deutschland keine Versorgung mehr bekommen. Das ist kein Pappenspiel, Herr Stucke.
Jetzt ist es allerdings ja auch so, ich meine, Sie sind Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, dass wir relativ genau sehen können, wenn wir uns so eine Landkarte anschauen, wo wird viel geimpft, wo wird wenig geimpft, wo ist die Infektionszahl gerade sehr hoch, wo geht es noch, dann ist schon klar, die Probleme liegen da, wo wenig geimpft wird. Also sollte Ihr Interesse ja natürlich auch sein, die Leute in den Pflegeheimen, in den Einrichtungen zum Impfen zu bringen. Wie schaffen wir das, wenn nicht über so eine verpflichtende Regelung?
Also jedem wird klar, die Welle heute werden wir mit einer Impfpflicht in der Pflege oder in der Medizin im März nicht brechen können. Was wir aber sofort tun können, wäre eine tägliche Testpflicht, sowohl in der Altenpflege als auch im Krankenhaus, egal ob man geimpft, genesen oder eben nicht geimpft ist. Aber genau das gibt es ja nicht. Sie werden uns erinnern, vor 2 Wochen, das ist gar nicht so lange her, hat diese Ampel schon mal auf den Weg gebracht, die tägliche Testpflicht. Die Landesminister haben das dann innerhalb von 2 Tagen gekippt und jetzt steht im Gesetz, 2-mal in der Woche soll es ausreichen. Da merken wir, es hat immer noch nicht den Weg gefunden, die Erkenntnis auch in reale Politik umzusetzen. Man hat den Eindruck, aus Erfahrung wird man klug. In Deutschland gilt das nicht.
Vielleicht aber auch, weil wir es eben immer wieder bis zu diesem Punkt reden. Also ich meine, Sie sagen jetzt im Prinzip auch, ja jetzt die Welle, die schaffen wir nicht mit einer Impfpflicht. Dann ist es wieder vorbei und irgendwann sind wir dann vor der 5. Und dann sagen Sie wieder, naja, jetzt die 5. Welle, die schaffen wir jetzt aber nicht mit einer Impfpflicht. Also das heißt, irgendwann müssten wir sozusagen mal vorankommen.
Herr Stucke, Sie haben recht, wir müssten irgendwann mal vorankommen, mit dem Virus zu leben. Und da sollten wir eben nicht allein in die Frage der Schulen, der Kindergärten oder in der Kultur hineingucken, sondern da, wo das Virus am meisten zuschlägt. Und das ist in Deutschland in der Altenpflege. 50% der Corona-Toten, also die Hälfte, die wir heute zählen, der über 100.000, sind dort gestorben, wo man sie hätte am besten schützen können, wenn wir die tägliche Testpflicht hätten eingeführt. Das haben wir also nicht. Und jetzt rennen wir diese Erkenntnis jeden Tag hinterher. Da steigert sich ja sogar jetzt in der Erkenntnis, dass man sagt, wer also sich 3-mal geimpft hat, der muss dann auch nicht mehr getestet werden. Das ist für die Altenpflege und für die Krankenpflege exorbitant gefährlich, was wir tun. Und eins ist auch klar, wir erreichen ja nicht mal diejenigen heute aktuell, Herr Stucke, die sich impfen lassen wollen oder die wir boostern lassen wollen, weil wir die Impfzentren größtens flächendeckend abgeschafft haben. Und jetzt stehen die Leute in Schlange, teilweise 3 Stunden, müssen dann nach Hause gehen, weil diejenigen, die wir wollen, nicht mal erreicht werden.
Mhm. Gut, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden, ein paar Stunden Schlange stehen, ist, finde ich, natürlich auch irgendwie nichts gegen eine Corona-Infektion. Aber gut, dieser Punkt ist bei Ihnen klar geworden. Das heißt, Sie erwarten im Prinzip von dem, so sieht es ja aus, nächsten Gesundheitsminister Karl Lauterbach, nicht viel mehr, als der Alte im Prinzip bisher geschafft hat in Sachen Pandemiebekämpfung?
Also was wir dringend brauchen, und das ist immer noch miserabel, ist faktenbasiertes Entscheiden. Wenn Sie sich anschauen, wie wir tatsächlich beispielsweise in die Krankenhäuser schauen, dass wir uns den Minifokus Intensivmedizin angucken, aber gar nicht anschauen, was geschieht denn insgesamt in Bezug auf Auslastung von Krankenhäusern in verschiedenen Abteilungen, dass wir beispielsweise nicht lernen, damit umzugehen, was ist denn einer mit einer Grundimmunität, wie ist damit umzugehen. dass wir den Fakten immer noch nicht selber erheben, wissenschaftlich, unabhängig, sondern ist der Pharmaindustrie zu überlassen. Das sind doch alles Ergebnisse, auch logistisch vorzubereiten, wie man so etwas großflächig im Jahre 2022 organisieren will. Und wenn ich davon rede, rede ich von einem Impfangebot, das nach den heutigen Bedingungen im nächsten Jahr ungefähr 140 Millionen Menschen zur Verfügung stehen muss. Denn eins ist klar, wer jetzt geboostert worden ist, muss nach einem halben Jahr spätestens wieder geboostert werden und nach einem halben Jahr wieder. Also das ist mathematisch einfach ausrechenbar. Und sich so aufzustellen, dass wir wirklich zukunftsfähig mit diesem Virus leben können, das sehe ich nicht. Und genau das ist das Problem. Da ist übrigens kein großer Unterschied zwischen dem Herrn Lauterbach und der scheidenden Bundeskanzlerin. Die haben sie in Bezug auf diese Aussagen immer gleich empfunden. Ich gehe nur hoffentlich davon aus, dass diese Bundesregierung endlich klug und vernünftig versteht, wo müssen wir mit ganz konsequenten Maßnahmen sofort durchgreifen und wo halt muss man eben ganz bewusst zu sagen, hier gilt es, Freiheitsrechte auch in den Blick zu nehmen.
Mhm. Kann man Sie da jetzt am Ende so zusammenfassen, dass Sie sagen, weil wir das sowieso nicht schaffen, alle im Prinzip, alle 6 Monate dann zu boostern, rein logistisch, können wir es gleich ganz lassen?
Nein, das wäre, glaube ich, das Dümmste, was wir machen können. Wir müssten uns endlich bewusst machen, dass, um mich selbst zu schützen, nichts Besseres da ist als die Impfung. Aber um den anderen zu schützen, darum geht es ja bei einer so einer Pandemie auch, ist die Testung ein ebenso probates Mittel. Beides tun und nicht gegeneinander auszuspielen, das wäre doch ein Lerneffekt, der hoffentlich in der neuen Bundesregierung ankommt. Übrigens auch für die Altenpflege. Es kann nicht sein, dass man einen Bonus verspricht, den hatten wir schon 2020, und dieser Bonus jetzt nicht kommt. Aber stattdessen wird jetzt die Testpflicht kommen. Ich weise nur darauf hin, was macht Deutschland, wenn wir 100.000 Pflegekräfte haben, die weggehen? Die Antwort muss man ja liefern.
Und damit die eben nicht weggehen, ist ja auch der Bonus so ein Thema, damit die Menschen eben mehr bekommen als nur Applaus. Sie sagen es, diesen Bonus will man jetzt erst, das hat die Ampelkoalition gesagt, im kommenden Jahr angehen. Sie sagen, das ist also nicht endlich, sondern das ist irgendwie zu spät. Da heißt es dann immer, wir müssen es rechtssicher machen und es muss auch bei den Pflegenden ankommen. Und ich frage mich, warum ist es eigentlich so kompliziert, einen Bonus an die Menschen zu bringen, für die er gedacht ist?
Weil anders in der Altenpflege als in der Krankenpflege es bei dem Bonus 2020 ordentlich Krach gegeben hat. Und zwar bei denjenigen, die gesagt haben, warum kriegt der eigentlich einen Bonus und ich in einer anderen Abteilung bekomme keinen Bonus. Und da war die wunderbare Lösung, dass man gesagt hat, die Krankenhäuser sollen selber nennen, wer so einen Bonus zusteht und wer nicht. Denn, vergessen wir nicht, bei 20 Millionen Patientenkontakten haben wir nur 170.000 Kontakte mit Menschen, die also an Covid-19 erkrankt sind. Da merkt man, sollen es alle bekommen? Darüber muss dann diskutiert werden. Und dieser Krach, der ist vorprogrammiert, hatten wir schon 2020. Aber damit muss man sich stellen, wenn man solche Vorschläge macht. Die habe ich nicht gemacht, die hat die Politik gemacht.
Und 2022 sollen sie dann kommen. So der Plan jetzt. Eugen Brüsch war das, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Danke Ihnen für Ihre Zeit hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Stucke, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben.
Schönen Abend. Tschüss.
Adieu.